Seid ihr bereit, in das neue 2019 einzusteigen, um zu steigen, weiter zu steigen? Lauter? Okay. Ja, willkommen in unserem ersten gemeinsamen Gottesdienst in 2019. Und ich weiß nicht, wie du reingekommen bist. Wir sind sehr sanft reingekommen mit Tina, bei uns zu Hause, mit Freunden, natürlich mit den russischen Freunden. Also Tina war in Minderzahl, aber es war schön. Wir haben, waren wie die Kinder, gespielt, gelacht, wieder gespielt. Ich konnte mein Geschenk, was ich vor 2 Jahren bekommen habe, von anderthalb Jahren, richtig zu Geld machen lassen, die 3D-Brille ausprobieren. Und der Kostja ist voll auf den Geschmack gekommen. Bei der 3D-Brille ist es immer lustig. Wenn man drin ist, ist es total faszinierend. Ne? Das ist alles 3D. Ne? So, aber wenn man von außen denjenigen beobachtet, der da drin ist, sieht das total bescheuert aus. Ne? Also, du hast diese Joystick, du hast diese Brille und du gehst da und machst so, ne? Haben gleich die Videos gemacht von Kostja, von Tina und so. So. Niemand zeigen, ne? Nee. So, aber es war lustig. Es hat echt, war schön. Und ich hoffe, ihr seid auch gut reingekommen. Ohne Zwischenvorkommnisse. Schon rein gefeiert. Ich weiß, bei mir war einer der Kulturschocks, die ich erlebt habe in Deutschland, war, nachdem in Russland das so heftig gefeiert wird, Silvester, ja, in Russland, zur Sowjetunion-Zeit war es nämlich so, wir hatten keine Weihnachten, wir hatten Väterchen Frost, die Bescherung, Tannenbaum, also Neujahrsbaum bei uns, Familie kommt zusammen und nach 1 Uhr nachts mit Freunden zusammen feiern, das war alles in einem. Es war alles am 31. Dezember und deswegen war wirklich fokussiert, einmal im Jahr richtig feiern, richtig diesen Übergang schaffen. Es war der Fest, ja. So, und jetzt komme ich nach Deutschland und dann habe ich so Freunde eingeladen da und die waren noch wirklich genau, noch in andere Extrem, wirklich total, sag ich mal, passiv. Und dann saßen wir da so 10 vor 12 und jemand meinte, ja, wollen wir Spiele spielen? Und das für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich dachte, also ich muss ja richtig schon kochen, ne? Musik beben, alle betrunken sein, so wie in Russland so früher gewesen ist, so nach diesem Richten. Also nicht mehr betrunken sein als Christen, ne? Aber so die Feier essen, voll, und das war so, oh. Und ich dachte noch, ich war der einzige Russe da. Ich dachte, ich rette mal die Situation, ne? Und ich bin normal gewohnt, ich mache was Cooles und ich singe mal einen russischen Hymn, ne? Von Sowjetunion. Aber bei dem kam es nicht so gut an. So, also es war wirklich so ein Kulturschock, so Begegnung mit ganz anderer Kultur. Ne? Narek, also es ist anders hier. Ne? So, aber so durch die Jahre hindurch habe ich euch kennengelernt und kann man auch schon gut feiern. Wie war denn dein 2018? Ich bin sicher, Gott war bei dir das ganze Jahr. Bei allem, was passiert ist, was du dir gewünscht hast, was du gedacht hast, durchlebt hast, durchgerungen hast, erlebt hast, Gott war dabei. Bei mir war es ein Jahr von Wechsel, ich habe einen Job gewechselt und dahingehend viele neue Gedanken, wirklich Sachen ändern im Leben. Und auch, ich glaube, was bei mir so herausgestellt Tochen ist von dem, was mich so bewegt hat, ist zum einen das Buch Hiob nochmal aufs Neue kennenzulernen und einfach das Thema, dass Gott mich von innen heraus bewegen möchte und nicht von außen. Dass er möchte, dass er mein Herz gewinnt und weniger, dass ich durch die Umstände, dass ich das was bekomme und dann wird es geprägt sein oder dass ich dann Disziplin lerne und dadurch werde ich dann auch im Inneren verändert, sondern ich will, dass Gott mich verändert, dass er mein Herz zum Schmelzen bringt, dass ich gar nicht anders kann, als ihn zu lieben, euch zu lieben, andere zu lieben. Und das war ein großes Thema. Bei uns in der Gemeinde haben wir auch diese Themen auch verfolgt mit Gott lieben oder Gott liebt uns, einander lieben und andere lieben. Wir haben viel erlebt, wir haben unser Narek dazu zu uns bekommen. Und die Rosa und Lauren, die sind beide leider heute nicht da. Dann haben wir Falkodi gefeiert. Bei uns in der Familie hat jemand geheiratet, unsere tollen, lieben Falco und Melody. Das war eine klasse Feier.
Ja.
Wir hatten viele tragische Sachen, Krankheiten, Schlaganfälle in der Familie. Wir hatten auch Todesfälle in den Familien. Es war ein volles Jahr. Und genau, weil das so ist gekommen, willkommen. Und ich denke jetzt über 2019, über das, was wir uns so vornehmen oder nicht vornehmen, aber wir haben bestimmte Träume, Gedanken und Wandel mit Gott. Und Gott hat auch seine Gedanken für dein 2019. Ich erlebe uns, also wir haben so vieles einfach gemeinsam schon erlebt, durchlebt, so viele Geschichten, die wir durchgestanden haben, so viel verstanden, so viel einander gegeben und miteinander durchgerungen. Ich bin so dankbar für euch. Und wir bewegen uns und wir schauen gemeinsam auf unsere Zukunft, auf das, was Gott in uns bewegen will. Und wir stellen fest, bestimmte, viele Sachen, viele Reife, die wir, ich glaube, viele von uns haben, auch in der Gemeinde, viel Liebe, viel liebevolle Taten. Und auf der anderen Seite erlebe ich und sehe ich, dass wir auch gewisse Müdigkeit haben. Müdigkeit, gewisse Schwere und auch gewisse Distanz zwischeneinander. Nicht über alle, aber auch so als ein Punkt schon in der Gemeinde, wo ich immer wieder daran stoße, es gibt bestimmte Distanz, die da herrscht. Und zu diesem Thema und auch zu meinem Thema, dass Gott will uns von innen bewegen, habe ich was mitgebracht für 2019. Vielleicht als ein der Ausblicke, die uns, und ich glaube, Gott das will in unserem Herzen etwas bewirken. Das war eine Sache. Und diese eine Sache, spannend, die ist sehr, sehr gut zusammengefasst in einem Psalm. Wenn wir nach etwas suchen in der Schrift, wo Gott unser Herz verändert, ist es eine gute Anlaufstelle, ist zu Psalmen hinzugehen. Da sehen wir, wie die Psalmisten Gott erleben, wie sie mit ihnen durchringen, wie Gott zu denen auch durchringt und etwas im Inneren was bewegt. Und ich nehme jetzt einen der kürzesten Psalmen, ich weiß nicht, ob es der kürzeste ist. Das ist 131. Bitte? Es ist der kürzeste.
Kurze Zwischenfrage, weiß jemand, wo man den Beamer mal ausschaltet?
Ja, sonst.
Achso, der ist schon auf dem Weg. Okay,
gut. Auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, der Beamer ist auf dem Weg. So, sehr gut. Psalm 131. Ich lese es mal vor. Komplett, ja, dann müssen wir diese bittere Pille jetzt nehmen. Ja. Genau. Ein Lied Davids zu Siegen auf dem Weg nach Jerusalem. Herr, ich denke nicht so hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich fahre nicht nach weit gesteckten Zielen. die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz. So wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertraue dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Was für ein schönes Psalm. Der Psalm. Erstens sehen wir hier, es ist ein Lied. Das heißt, sie haben tatsächlich immer wieder mal gesungen. Es war nicht etwas, was einmal aufgeschrieben war und irgendwo hinterlegt. Nein, es war immer wieder präsent. So eine bestimmte Botschaft, die in diesem Lied vorhanden ist. Und es sind echt so viele Botschaften, die wir hier sehen. Er fängt an mit damit zu sagen, ich Herr, also er wendet sich dem Gott, ne, und dem Herrn und sagt, ich denke nicht zu hoch von mir und schaue auf niemand herab. Man könnte sagen, na, Herr, das ist ein komischer Anfang, ne? Ich denke nicht zu hoch von mir. Na, ja, schön, okay. Mhm. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. So, und dieser Vers 1 macht also Sinn, fängt dann für mich Sinn zu machen, wenn man Vers 2 dann dazu liest. Ja, dazu nimmt er Bezug im Vers 2. Das ist, glaube ich, entweder Einheitsübersetzung oder Gute Nachricht, eins von beiden, glaube ich. In Vers 2 sagt er, nein, still und ruhig ist mein Herz. Also er nimmt Bezug dazu, zum Vers 1, und dann sagt er dazu, nein. Also statt, dass ich zu hoch von mir denke, auf jemand herabschaue, mir zu hohe Ziele stecke, die ich unerreichbar sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz. In einer Übersetzung steht, Seele, ich habe meine Seele zur Ruhe gebracht. So wie ein sattes, gestilltes Kind. In einer Übersetzung steht, gestilltes Kind. Im Arm der Mutter. Und das ist ein Bild, ne, von, wie ist das, wenn ich so ein sattes Kind bin. Also die Eltern unter uns kennen das, ne, wenn das Kind richtig gestillt ist und einfach satt und zufrieden ist. Und dann in dem schönen, beschützenden Arm von, ich muss mal diese jetzt angucken, Arm von der Mutter einfach sitzt. Sicher. Beschützt. Zufrieden. Ich glaube, Gott will genau das. Wir sind komplexe Wesen. Wir haben so viel, was wir uns vornehmen, was wir uns wünschen, was uns wo der Schuh drückt. So viele komplexe Probleme, die wir lösen müssen in unserem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns sehr schnell dahin verstricken können, bei den Problemen diese selbst zu lösen. Und Gott ist irgendwie da, aber nicht wirklich. Nicht wirklich bei mir. Ich bin nicht bei ihm. Ich bin nicht das Kind. Und ich glaube aber, diese Zufriedenheit können wir bei Gott finden und aus diesem zufriedenen Zustand mit Gott auch leben. Und deswegen ist der Titel, wenn du den Titel willst für die Predigt, ist, der Titel heißt, bist du Papas Kind? Bist du Papas Kind? Der erste Punkt ist, ein Kind vertraut seinem Papa. Wir leben in einer Welt, die wunderschön ist, die so vieles, so viele Facetten hat. Also ich erinnere mich an unsere Weihnachtsfeier, wo wir über diese Dankbarkeit gesprochen haben. Mir hat es selber so gut getan, mich mit Tina im Auto so lange zu unterhalten, was es alles gibt, was Gott mir gibt, jeden Tag. Schönes zu erleben, und wo er sich freut. Und es gibt auch in dieser Welt sehr viel Schmerzen, die wir haben. Es gibt beides. Und das vereinigt uns. Das teilen wir miteinander. Wir haben alle Schmerzen, Wir haben alle etwas, was uns freut, was wir schön empfinden. Und wir haben viele Entscheidungen, wo wir eben Gott einbeziehen dabei, wo diese Schmerzen sind. Und da ist natürlich ein riesen eben Unterschied, was habe ich denn für ein Bild von meinem Papa? Was habe ich denn ein Bild von Gott in all den Themen, die mich beschäftigen? Ich kann zum Beispiel jetzt ein Beispiel bei mir bei der Arbeit, so ein komplexes Thema. Ja? Also es ist einerseits tolle Arbeit, ich sehe meine Fähigkeiten da, passt total, super interessant, tolle Kollegen, international, super, ich kann mich entwickeln, ich bin nicht mehr so wie beim alten Job, wo ich eher degradiert habe, sondern ich kann mich entwickeln, es ist echt so gut. Sind wir, ja, das passt, ja. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass mich das zu sehr vereinnahmt, dass mich das schon in Richtung so gefährlich sein kann, dass irgendwann ein Burnout dann ende, weil einfach zu viel ist. Ja. So, und dann in dem Ganzen eingebettet gibt es dann bestimmte Abhängigkeiten. Ne? Einerseits bei der Arbeit, wie gehe ich damit Situationen um, mit meinem Chef um, mit Zeiten um, mit Vereinbarungen um, ne? Und wie entscheide ich das? Andererseits zu Hause, wie ist es mit meiner Familie, mit Tine, mit meiner Ehe? Also wie ist dein Balance das zu halten? Wo sind die Grenzen, ja? Wo ich vielleicht einfach Nein sagen muss. Oder nein, das macht keinen Sinn, so oder so. Also es ist komplex. So, ich kann jetzt an Gott dabei denken und also das Bild von Gott prägt total, wie ich darüber nachdenke. Ich kann denken, naja, wenn jetzt Kostja mich fragt, ja, Kostja, du fragst mich, ne? Wie siehst du Gott jetzt in diesem Ganzen? Ja? Wahrscheinlich das Erste, was mir einfällt, würde sagen, ja, Gott ist gut. Und ja, aber es hat nicht wirklich viel mit geistlichen Welt zu tun. Also das sind meine weltlichen Probleme. Ja? So. Letztendlich geht es um meine Selbstverwirklichung, es geht um mich nicht so sehr wirklich um Liebe, um Gott, um andere. Ne? Und ich werde eher abgelenkt sein, oh ja, ich muss mehr echt mal gucken, dass ich das, umso mehr bete. Ja? Also um so viel Zeit habe, also umso mehr muss ich beten, dass ich erkenne und Gottes Willen erkenne. Und vielleicht ist da wirklich mehr. Ja? Und sonst bin ich so abgelenkt, ne, für diesen Job. Und dieses Ganze, wenn ich das jetzt mir reden höre, also bringt mich das näher zu Gott, diese Einstellung? Oder ist es eher so, dass das Fokus ist dann auf mich, dass ich mehr bete? Ist das nicht das Fokus eher, das ist mein Leben und da gibt es nur dieses Glaubensleben und die sind zwei verschiedene Sachen. Und ich glaube, beides bringt mich echt weg vom Vater. Also diese Einstellungen, die eben, wo es auf mich Fokus ist oder auf nee, Gott interessiert das gar nicht so sehr, das ist ja nicht wirklich geistlich, das bringt mich weg von Gott. Und das ist eine Falle. Und ich fange an, mich mehr damit zu beschäftigen, ohne Gott. Wie löse ich mein Leben ohne Gott? Ja? Und ich fange an, diese verschiedenen Lebensphilosophien mir anzueignen und danach zu forschen. Und ich glaube, das ist das, was in Vers 1 hier beschrieben wird. Ich fange an, also sagte, ich denke nicht zu hoch von mir und schaue auf niemand herab, frage mich nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar sind. Also dieses Ganze, die sich beschäftigen genau damit. Ich fange an, mich zu vergleichen. Wie stehe ich? Wo ist mein Wert, meine Arbeit? Ich fange an, Ziele zu stecken, die vielleicht nicht die sind, die gut sind. Und es geht in Kreisen und Kreisen. Und ich fange an, mich mit Lebensphilosophien mich zu beschäftigen, die super klingen. Und die auch weise sind. Aber die besten Formeln des Lebens, die wir aus dieser Welt rauskriegen, Von besten Philosophen machen mich zwar weise, aber keine philosophische Formel des Lebens wird in der Lage sein, mir den tiefen Frieden zu geben. Für meine Seele, von der der David hier schreibt. Keine. Still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Kennt ihr den, wie heißt er nochmal, den Jordan Peterson? Ihr kennt ihn? Ziemlich populär gerade, sind echt brillanter Denker. Ist ein klinischer Psychologe, hat über 20 Jahren wirklich Therapien gemacht und viele Studien gemacht. Und ist aber auch richtig so ein Philosoph und Denker. Und ist total Medien, ist in Kanada, er macht sehr viel wegen dieses Menschenrechte, hat er sehr viel angefechtet und ist einfach richtig, richtig, geht richtig tief ins Leben und zitiert viele Philosophen. Er tritt auch in Harvard auf, in Uni wird eingeladen. Also wirklich, er hält eine Rede, 10 Minuten, 1 Million Klicks bei YouTube. Zack. Und er hat wirklich tolle Sachen gesagt. Zum Beispiel sagt er, und ich dachte, wow, ist echt toll. Wo man so ein bisschen über das Leben so ein bisschen nachgrübeln kann, ne, und denken, ja, was soll das, lohnt sich das und warum passiert mir das? Und er hat Folgendes gesagt: Es ist besser, wenn ich dabei bin, ein Problem zu lösen, als gar kein Problem zu haben. Mein Überwinden rechtfertigt dann das Problem, dass das Problem überhaupt existiert. Und er sagt dazu, ne, es ist wie, was ist besser, sein oder nicht sein? Das ist der Vergleich, macht er. Und das finde ich, wow, das ist ermutigend. Ne? Also stimmt, also wenn ich Probleme, mit denen ich mich beschäftige und wirklich mein ganzes Herz dahin gebe, meine Hingabe, mein Commitment, das ist ja es wert. Ja? Und deswegen ist es okay, dass Probleme existieren, wenn ich sie auch auf dem Weg bin zu lösen. Dafür lohnt sich zu leben. Ja. Es ist ermutigend. Aber ganz ehrlich, auch das wird mich nicht in meinem Herzen mir diesen Frieden geben und diese Beziehung mit Gott, die so innig ist, wo es mein ganzes Leben mit Gott verbunden ist, wo ich wirklich im Arm der Mutter gestillt zufrieden bin. Nächstes Mal Probleme tauchen auf. Dieses Vers wird so sein, als ob ich mit dem Fallschirm, also als ob ich runterspringen würde und Fallschirm hinter mir und ich weiß nicht, wie man bedient. Man muss jetzt die Bedienungsanleitung lesen. Wie geht das nun mal, dass ich das dann öffne? Ne? Also wenn du in der Situation bist, geht es nicht um das, was du im Kopf verstehst. Es geht um das, was du wirklich weißt in deinem Herzen. Und ob du diesen Frieden in deinem Herzen wirklich tief verankert hast. Das Friede, der Frieden, der wirklich von Gott direkt zu dir gesprochen wurde. Und du weißt, du bist geliebt. Ein tolles Beispiel von Versuchen, Versuchen von diesen Lebensphilosophien, was wir sehen, was wir uns auch, glaube ich, versucht, ist, hat jemand gestern zufällig den Film Up in the Air geguckt? Kennt ihr das? Kennt das jemand? Okay, nicht viele? Up in the Air mit Josh Clooney. Okay, aber kenn ich viele. Ich fand es total, Tina hat mir ganz einfach gefragt, warum willst du diesen Film gucken? ich fand es total prägnant. Es geht da wirklich um einen Typen, der es anscheinend gemacht hat. Er hat es geschafft, ja? Ja, ohne Gott. Ja. Aber er hat es geschafft. Der ist wirklich frei. Ich meine, der Typ, der bindet nichts. Der hat wirklich losgelöst. Der hat einen Job, der fliegt um die Welt, die ganze Zeit mit Flugzeugen. Von einem Land zum anderen. Und hat nur einen Koffer. Der hat nicht ein Haus und alles, was drin ist. Und er hat auch keine Bindungen, die ihn so binden und zerren und verpflichten, ja. Und das ist genau seine Lebensphilosophie, ja. Und sein Ziel ist eigentlich, Feuer brennt, ist wirklich der sein, der es schafft, 10 Millionen Meilen Karte zu gewinnen. Die goldene Karte. Das ist sein Ziel. Es gab mehr Menschen auf dem Mond, als die, die diese Karte bekommen. Ja? So, und er sieht glücklich aus und er macht sogar so Motivationsreden. Und seine Motivationsrede hat den Titel: Was ist in deinem Rucksack? What's in your backpack? Ich lese es mal ein bisschen davon, einen Auszug. Ja? Wie viel Gewicht hat dein Leben? Stell dir mal vor, du würdest einen Rucksack tragen. Ich möchte, dass du ihn mit all dem Zeug packst, was dein Leben ausmacht. Und dann fängt er an mit den Kleinigkeiten, zu Hause, dann Stuhl, Bürostuhl, Möbel, alles dann in woanders, was er hat, bei den Eltern noch, das ganze Möbel und Zeug und das, was alles seit Jahrzehnten gegeben wurde, von Generation zu Generation und so weiter. Ne? Und dann irgendwann geht er weiter und sagt, verbrenn es. Weil es hindert dich wirklich weiterzugehen. Wie schwer ist das? Und dann geht er weiter und sagt, dieses Mal möchte ich, dass du den Rucksack mit Menschen füllst. Beginne mit lockeren Bekanntschaften. Freude von Freunden, deine Kollegen aus dem Büro. Nun kommst du zu den Menschen, denen du deine intimsten Geheimnisse anvertraust. Cousins, Tanten, Onkel, deine Brüder und Schwestern, nicht zu vergessen deine Eltern und schließlich dein Mann, deine Frau, Freund oder Freundin. Immer rein mit Menschen in den Sack. Und keine Sorge, ich werde dich nicht bitten, ihn zu verbrennen. Spürst du das Gewicht? Glaub mir, deine Beziehungen sind das schwerste Bestandteil deines Lebens. Spürst du die Tragriemen, wie sie an den Schultern einschneiden? Diese ganzen Streitereien, Diskussionen und Geheimnisse, die Kompromisse. Aber du musst nicht so viel tragen. Setze deinen Rucksack mal ab. Manche Wesen wurden dazu geschaffen, dass sie einander tragen, dass sie symbiotisch leben, und zwar ein ganzes Leben lang. Liebende, die sich finden. Monogame Schwäne. Wir sind allerdings nicht so geschaffen. Je langsamer wir uns bewegen, desto schneller sind wir tot. Wir sind keine Schwäne. Wir sind Haie. Klingt schön, oder? zumindest ansatzweise verlockend. Der letzte Teil war schon heftig, ne? mit dem Hai. Ich gebe so gegeben. Aber diese Riemen, die schwer sind. Ach, geht das ans Herz, wenn man Streitigkeiten hat. Ach, diese Verwandten bei den Weihnachten. Allen entsprechen vielleicht müssen. Ich gebe ihm recht. Ich glaube, das ist das Schwerste, was wir tragen. Und wir können denken, dass wir uns befreien können davon und dass es das glücklich macht. Keine Verantwortung mehr tragen, Tag für Tag. Keine Verpflichtungen. Und letztendlich einander unnötig glücklich und unglücklich machen, oder? Warum das Ganze? Ein bisschen losgelöst. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Und Ryan ist, also Ryan heißt der Typ, ne? Der Ryan ist auch wirklich glücklich eine Weile, auch im Film. Ne? Dann holt ihn aber die Realität ein. Als seine Schwester heiraten möchte und den Bräutigam, ein Freund von Ryan, kalte Füße bekommt, vor der Hochzeit, vor der Verpflichtung, ist Ryan an der Reihe, wirklich den zu beschwichtigen und den zu bewegen, dass er heiratet. Er ist ja der Motivationsredner und die ganze Familie so, du machst das jetzt. Und als er das macht, wird ihm einiges bewusst. Er sagt, ja klar, es ist anders, als verheiratet zu sein, aber sei ehrlich, warst du je wirklich glücklich, wenn du allein warst? Und dann heiratet der Typ und so und alle sind happy und so und dann geht der Ryan wieder seine Motivationsrede zu halten über What's in your backpack. Und er fängt an und er kann es nicht. Er kann es nicht, weil er was verstanden hat. Und dann fliegt er in ein Flugzeug und er hat tatsächlich diese goldene Karte gewonnen. Und der Captain kommt extra zu ihm hin und sie haben extra so gemacht, dass neben ihm ein freier Platz ist. Und der Captain setzt sich hin und fragt und fragt. Und wie ist er denn als 10 Millionen Meilen Flieger? Und du siehst, dass dem Ryan es total egal ist. Total egal. Erinnere mich so ein bisschen an Pause, sagt, das ist ein Dreck. Das, worauf ich alles gebaut habe, auf meine ganzen Vorzüge, das ist ein Dreck im Vergleich zu liebe Christi. Und dem ist es völlig überhaupt kein Wert. Und dann will er nämlich doch eine Beziehung haben, das sieht er jetzt und hat es versucht. Aber weil er so diese Lebensphilosophie hatte, ist er völlig gescheitert daran. Die andere wollte es gar nicht. Was Tieferes. Er hat es aber darauf aufgebaut, dass sie mit ihr Zukunft vielleicht bauen kann. Und sie meinte, wir verstehen uns doch, ne? Also freie Liebe. Ne? Und damit einiges bewusst, nein, das funktioniert nicht. Mein Backpack ablegen. So ist nicht das Leben. Das Leben ist schön und das Leben ist schmerzhaft. Die Wahrheit macht uns frei, sagt Jesus. Einer trage des anderen Last. Ertragt einander. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Satan lügt uns an und sagt, befreie dich vom Leben, vom Schmerzen. Und ein ganzes übertragenes Beispiel von Backpack, von Beziehungen auf viele andere Schmerzen. Befreie dich von den Schmerzen, du wirst glücklich sein. Und das ist öfters eine Lüge. Und die Stimme Gottes sagt, lasse Schmerzen zu. Und du wirst dein Leben gewinnen. Es geht nicht darum, dass wir nach Schmerzen streben. Natürlich nicht. Aber öfters besteht das Leben aus Entscheidungen, die mit Schmerzen verbunden sind. Und es sind aber die guten und besten und tollsten, großartigsten Entscheidungen, die in deinem Herzen passieren, wo Gott dich bewegt, wo du dich für Liebe entscheidest, wo du dich für nicht zurückschmähen entscheidest, wo du dich entscheidest auszuhalten, wo du dich entscheidest zu lieben, wo du dich entscheidest zu schweigen, wenn es was zu schweigen gibt, statt dein Recht zu bekommen. So ist das Leben, sonst hätte der Vater seinen Sohn auch nicht sterben lassen, wenn es nicht um Schmerzen ging. Und du bist auch sein Sohn und seine Tochter. Also, was ist mein Bild von Gott? Bei meiner Arbeit. Ich glaube, die Frage, die ich mir stellen soll, wenn ich diese komplexen Entscheidungen habe im Kopf, die erste Frage soll sein, bin ich Papas Kind? Und diese Frage kann ich mit Ja beantworten. Gott spricht uns das, die Sohnschaft zu. Die nächste Frage, die ich mir stellen kann, ist Papa ein guter Gott? Ja, kann sein, dass ja, ich bin sein Sohn, aber hey, er will, dass ich ganz diszipliniert werde. Und darum geht es im Leben. Ist Papa ein guter Gott? Ja. Diese Frage kann ich auch mit Ja beantworten. Er ist ein guter Gott. Der hat das Beste für dich und für mich im Sinne. Die nächste Frage, die ich mir stellen kann, ist, kann ich ihm vertrauen? Und diese Frage kann ich auch mit Ja beantworten. Wenn ich sein Kind bin, er ist ein guter Gott. Na, dieses Bild von Mutter, gestilltes Kind, ja, ich kann ihm vertrauen. Und dann die entscheidende Frage, die ich mir dann stellen soll, ist, vertraue ich ihm? Vertraue ich ihm? Und das Tolle ist, diese Fragen sind wirklich universell. In jeder Lage, egal wie komplex deine Situation ist. Es kann sein, dass du die Situation löst. Es kann sein, dass du die Situation nicht löst, so wie du es dir gerne gewünscht hast. Aber diese Fragen bleiben relevant. Und zwar, wo ist mein Herz in dem Ganzen? Wo ist Gott in dem Ganzen? Ist er bei mir oder ist er nicht bei mir? Und vielleicht bin ich gerade auf falschem Pfad. Vielleicht denke ich mir was Komisches und entscheide mich komisch und so. Und vielleicht sehe ich etwas nicht. Es ist okay. Aber entscheidend ist, sehe ich Gott in dem Ganzen? Sehe ich, dass er ist bei mir? Und auch wenn ich die Lösung nicht sehe, die er gibt, sehe ich und vertraue ich ihm, er ist bei mir. Und das ändert alles. Ich kann weise werden und Entscheidungen treffen, die gut sind oder nicht gut sind, egal wo ich mich befinde. Aber meine Lebenseinstellung ist ein ganz anderer. Still und ruhig ist mein Herz. Wie ein sanftes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. In meinem Job entscheide ich mich für eine Sache. Ja? Nach meinem besten Wissen und Gewissen. Aber ich überlasse dann, was passiert, dem Gott. Und ich gebe ihm die Kontrolle für die Situation ab. Ich gebe ihm das ab. Und hier komme ich zum nächsten Punkt, eben dieses Punkt von Kontrolle und Sicherheit. Und der Punkt heißt, ein Kind braucht keine Fassade. Ein Kind braucht keine Fassade. Fassade, also eine Wand, die nach außen ist. Fassade.
Also muss ich mich verstellen.
Ja. Ich muss mich nicht verstellen. Auf gut Deutsch. Ja, ein Kind braucht keine Fassade. Wenn ich im Herzen weiß, dass ich von Papa geliebt bin, ja, brauche ich mich nicht zu verstellen. Brauche ich keine Fassade. Ich kann so, wie ich bin, mit all meinen Sünden, mit all meinen Rebellionen, mit meinem Hass, mit meiner Fehlbarkeit, von meinem Papa treten und wissen, ich bin geliebt. Und zwar genau so, wie ich bin. Und ich glaube, das ist das, was uns helfen soll, diese Kontrolle Gott auch zu geben. In 1. Johannes 4, Vers 18 steht, die Liebe kennt keine Angst. Die wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. 1. Johannes 4, 1. Johannes 4, Vers 18. Acht?
18.
Ja. Ich lese es nochmal. Das ist die Gute-Nachricht-Übersetzung, die habe ich genommen. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Demnach, was wäre das Ziel der Liebe? Dass ich nicht die Angst habe vor Gott, vor der Strafe. Ist es leicht? Ist es leicht? Das ist nicht leicht. Alles, was wir normalerweise kennen, funktioniert nicht so. Aber Gott ist so. Und ich glaube, das ist das, wo wir einander helfen können, uns helfen sollen und einander helfen können, dieses Bild zu sehen. In dem, was wie Gott dich sieht und in dem, wie ich dich betrachte und ich dich behandle. Ja? Du musst keine Angst haben. Du kannst so sein, wie du bist. Du brauchst dir nichts vor mir vorzumachen. Und wenn ich nicht im Herzen weiß, wenn ich im Herzen nicht weiß, dass ich so geliebt werde, so wie ich bin, dann muss ich die Kontrolle über meinen Wert übernehmen. Ich muss mich schützen, dass ich was wert bin. Durch die Worte und durch die Taten. Und das ist es, glaube ich, was die Religiosität ausmacht. Ja, dieses, ich habe das und das gemacht und deswegen bin ich richtig. Deswegen bin ich auch anerkannt bei Gott. Ja, die Liebe bewirkt Früchte und die werden da sein. Ja, aber das ist das, was wir nicht zählen sollen, ist auf diese Taten und das, was ich tue und sage, dass das es ausmacht, wer ich bin vor Gott, sondern Gottes Liebe ist es. Warum sage ich das Ganze? Ich glaube, einer von den Punkten, die wir miteinander lernen können, gemeinsam, mehr, in unserer Gemeinde hier, ist genau das. Ich glaube, wir haben immer wieder bestimmte Dynamiken, wo wir Angst voreinander haben. Wo wir Angst haben, verurteilt zu werden. Den Erwartungen der anderen zu entsprechen. Und das ist total normal. Ein Bild von Geistlichkeit zu wahren. Und das ist das, was uns voneinander, glaube ich, entfernt und einander schwächen kann. Ich sage nie, dass es überall ist und immer, aber ich glaube schon, dass es immer wieder da ist und dass wir da wachsen können, da drin zusammen. Ich gebe euch mal ein Beispiel und ich werde jetzt mal ein Attentat mal verüben auf Kostja. Und zwar, mach ein kleines Rollenspiel, okay? Ganz klar. Kostja, wie geht's dir heute? Okay. Und letzte Woche so?
Letzte Woche, ich bin oft erschöpft, aber sonst, wenn ich nur überlege, ist es
eigentlich. Okay, erschöpft. Hast du jeden Tag gebetet und gelesen in der Bibel? Ja, tut mir leid, dass du erschöpft bist. Das ist echt schwer, das Leben ist echt schwer. Okay, Ende. Kurzer Attentat gewesen, ja? Okay. Was ist passiert? Was habe ich für ein Bild von Gott Kostja vermittelt gerade?
Supermarkt.
Mhm. Genau. Ja. Ja. Okay. Was könnten meine Gedanken sein, also als ich Ihnen diese Fragen gestellt habe? Wie meinst du das? Wie würde sie aussehen? Das ist lustig, ich habe genau das genau im Wortlaut genau das. Kein Wunder, das.
Ja. Ja.
Genau. Ja. Mhm. Und habe ich aber was gesagt, dass ich ihn verurteilt habe? Nö, oder? Alles gut. Hey, ich hab Bruder ermutigt, ne? Sport einander an. Ne? Ich habe noch ermutigt, dass er Gott nicht vergisst und ne, dass man betet. Und das ist, was ich meine. Ich meine, das ist ein total plakatives Beispiel, ich weiß. Aber wir sind komplex. Und ich glaube, wir haben unsere Wahrnehmung, unsere Bilder im Kopf. Und es ist schwer, so wie alles in Beziehungen schwer ist, ne? Diese Bilder von Gott wirklich aufpassen, was für ein Bild von Gott wir füreinander vermitteln. Weil, wie hast du dich gefühlt, Kostas, als ich diese Frage gestellt habe mit Bibellesen? Mhm. Hat sich das so mit dir verbunden? Also hat sie gedacht, ja, cool, toll, dass man sich um mich kümmert? Nee, ne? Nee. Und wie hast du dich Gott gegenüber gefühlt, wenn du jetzt an Gott denken würdest, in diesem Moment?
Wie habe ich mich Gott gegenüber gefühlt? Das ist was anderes. Das Gespräch mit dir, ich kann mich dir gegenüber irgendwie fühlen. Okay, das. Ich denke, wenn ich nicht fest an Gott halten würde oder wenn ich so im Zweifel bin, dann würde es mich vielleicht wahrscheinlich in die Richtung schlagen, okay, was wird das?
Ja.
Wenn du es nur liebst, wenn du dies und jenes, dann kannst du dir das verdienen. Das
ja. Danke, Grüße. Übrigens, dass du jetzt das Experimentskaninchen warst. Danke. Genau. Ja.
Was machst du denn da?
Als Kostja oder als ich?
Nein, als Kostja.
Ja.
Du bist gefühlstechnisch nicht Papas Kind.
Gefühlstechnisch. Ja. Mhm. Wenn der Kostja das nicht wäre oder wenn ich als...
Wenn Kostja das nicht wäre.
Ja.
Mhm.
Absolut. Und das wäre der nächste Punkt, genau das. Das ist nämlich, es ist nicht ganz so einfach, weil beten ist gut. Bibellesen ist gut. Es ist total wichtig, dass wir das tun, dass wir unsere Beziehung mit Gott pflegen. Ja, absolut. Aber, und das ist der Punkt, wie schnell können wir einander verurteilen und überhaupt gar nicht dort abholen, wo wir sind. Ich bin heute Morgen mit dem Auto gefahren und vor mir war ein Typ, der hat uns den Grund bedient, der hat die ganze Zeit geblinkt, diese Warnblinker gemacht. Immer wieder mal. Was will der Typ? Ganz, ganz weit weg, ne? Und dann bin ich weitergefahren und er hat noch die mit Lichthupe auch gemacht. Also der hat ein Problem, der Typ, ne? Und dann nach einer Weile habe ich festgestellt, oh, als wir heute Morgen, unser Akku ist leer gegangen, mussten jemand holen, der uns hilft, Überbrückungskabel und so, da habe ich Licht ausgeschaltet. Der Typ wollte mich aufmerksam machen, dass ich Licht einschalte. Ja? Ich hatte schon viele Bilder, was der Typ für ein komischer Fahrer ist. Ja? Und ich glaube, dass wir haben diese Gefahr, dass wir bestimmte Sachen hören voneinander, unser Bild haben und dann zack, das ist die Lösung. Ja? Darum geht's. Dass wir dann miteinander beten und dass ich dann nicht sage, wie geht es dir, mir geht es gar nicht so gut, irgendwas, und ich sage, hast gebetet und dabei lasse, sondern ich mich der Person widme und vielleicht mit der Person zusammen bete, wenn sie will, gerade. Ja? Das ist was ganz anderes. Aber dieses, was zwischen den Zeilen passieren kann, was uns voneinander so ein bisschen entfernt und solches, nicht zu nah, verursacht, ist ein Killer. Ich glaube, dass das, was öfters eine Begegnung, eine Begegnung reicht für lange Zeit, dass du bestimmt denkst, oh, bei der Person werde ich lieber nicht so offen sein. Ja? So, und deswegen lass uns aufhören, da fängt es dort, glaube ich, an, lass uns aufhören, einander beeindrucken zu wollen. Wir sind alle wunderbar. Wir sind alle Sünder. Und ich glaube, das ist gut, da anzufangen. Ja? Wir müssen unser Gesicht nicht wahren und letztendlich dadurch jemand anders vorgeben zu sein, als was ich gar nicht bin. Ja? Lass uns in dieser Hinsicht wie Kinder sein, wozu Jesus uns beruft, wie Kinder zu sein. Und wie viel ist Gott diese Fassade wert? Gar nicht. Ich glaube, der verabscheut das. Das ganze Wut, was Jesus hatte, war genau dagegen bei den Pharisäern, wo sie eine Fassade da war und leere Hülle, ja, dahinter, nicht da dem entsprochen hat, was sie nach außen transportiert haben. Und das Tolle ist, jetzt, wenn ich bei diesem Beispiel bleibe, ja, ich bin wirklich, wirklich dankbar für euch, weil ich euch kenne so lange, so viele, und ich sehe und weiß von jedem von euch. Jeder von euch will Gott lieben. Jeder von euch will einander lieben und andere lieben. Alle wollen, niemand von uns will sagen, nee, das will ich nicht. Wir sind alle in diesem Kampf. Wir sind alle in diesem einen Boot und in diesem einen Kampf und lassen uns einander diese Lasten tragen, helfen. Und das eine von Hilfen ist wirklich auf Gott hinweisen, auf Gottes Bild hinweisen und wo wir miteinander dastehen, absolut auf einer Ebene. Genau, wenn wir aus Angst, nicht richtig zu sein, Zeit mit Gott nehmen, weil ich Angst habe, bringt uns das langfristig eher von Gott weg als zu ihm hin. Ich lese mal noch was gleich zum Schluss. Und zwar, ja, okay. Ich habe jetzt, wir haben angefangen, wieder die Bibelstudien nochmal zusammenzufassen, die wir seit Jahren noch vorbereitet haben, damals mit Tina, Nicole und Frank. Und dabei ist mir bei der Studie über Jesus als uns Menschen gleich was aufgefallen. Und zwar zum Thema Fehler machen. Ja, Fehler ist nicht das gleiche wie Sünde, okay? Ich kann etwas einfach nicht sehen, übersehen. So. Und es ist so, dass ich habe mich gefragt, wenn Jesus wirklich 100% Mensch war, ja, hat Jesus auch Fehler gemacht? Ich spreche nicht von der Sünde. Aber ich meine, hat er zu jeder Zeit richtig, zu richtigen Zeitpunkt gepupst? Ganz lustig jetzt, ne? So, dass es niemand gestört hat und es war immer richtig, ein richtiger Zeitpunkt. Hat er, meine, es gibt nirgendwo, irgendwo steht, dass es gibt einen so unglaublich begnadeten Zimmermann. Der alles, was er gemacht hat, war einfach so perfekt. Hat nie auf die Hände gehauen, genau, und immer perfekt. Und dann muss man hingehen, da gibt es diesen Zimmermann, da entsteht plötzlich so etwas Wunderbares, ne? Und er kann sogar die Räder, weil er ja außerhalb von der Zeit, weiß Bescheid, ne? Die Räder machen so, ich übertreibe es, aber kann sein, dass ich nicht recht habe, ja? Wir wissen das nicht. Aber ich glaube, also ich denke, er hat Fehler gemacht, weil er 100% Mensch war. Er musste es auch verstehen. Wie konnte er denn lernen? In der Bibel steht, er hat gelernt. Gehorsam gelernt. Gelernt mit Schreien und Weinen. Ich lasse das jetzt, nein, es ist jetzt keine Lehre, dass es so ist, aber es bringt mich zu einem Punkt, ein Kind darf Fehler machen. Wenn du Gottes Kind bist, darfst du Fehler machen. Das ist okay. Und ich glaube, umso mehr braucht es auch Gnade, nicht nur für die Sünden, sondern auch für Fehler, miteinander, voneinander, die wir dann ertragen und einander helfen damit. Viele Menschen, die mit Jesus viel Zeit verbracht haben, haben echt das nicht kapiert und Fehler gemacht. Ja, also 12 Jünger, 3 Jahre mit ihm. Judas, der zweite verlorene Sohn. Also es ist keine Garantie, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Ja, zurück zu diesem Thema, Bibel liest, betest. Es ist keine Garantie, dass du ein richtiges Bild von Gott hast. Es soll wirklich zu dir, zu deinem Herzen durchdringen. Hiobs Freunde, der zweite verlorene Sohn, der immer bei Vaters Haus da war, der war immer da. Aber als Vater sich gefreut hat, der hat es nicht verstanden. Obwohl er die ganze Zeit bei ihm war. Der Vergleich zwischen Frau mit dem Öl und dem Pharisäer war Jesus. Und auf anderer Seite, der Hauptmann, der römische Soldat, der von dem Jesus spricht, der war beeindruckt von seinem Glauben. Ich gestatte mir jetzt mal aus der Volksbibel zu lesen, okay? Ich lese mal diese Passage, das ist auch echt amüsant. Als Jesus in dem Dorf Kapernaum eintrudelte, traf er dort einen Offizier aus der römischen Armee. Der meinte zu ihm: Herr Jesus, können Sie nicht auch einen meiner Leute gesund machen? Der kann seine Beine nicht mehr bewegen und hat große Schmerzen. Jesus antwortete: Okay, ich komme mit und werde ihn gesund machen. Nun winkte der Typ ab und sagte: Meister, ich will nicht, dass Sie meinetwegen Schwierigkeiten bekommen, weil Sie als Jude mein Haus betreten. Diesen Aufstand müssen wir beide uns nicht geben. Ich bin überzeugt, wenn Sie hier und jetzt einfach nur sagen würden, er ist jetzt gesund, dann wäre er auch gesund. Wissen Sie, ich habe auch einen Chef. Und ich habe auch Leute unter mir, denen ich sage, was sie tun sollen. Wenn ich zu dem einen sage, verschwinde, dann haut er ab. Wenn ich zum anderen sage, komm her, dann kommt er her. Und wenn ich zu einem Untergebenen sage, mach mal das und das, dann tut er das auch sofort. Jesus war total baff, als er das hörte. Er meinte zu den Leuten, die um ihn herum standen: Krass, so ein heftiges Vertrauen ist mir in Israel noch nie begegnet. Der Typ hat nicht in den Schriften gelesen. Er hat wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob er vielleicht hat gebetet, wissen wir nicht, ne? Aber ich glaube nicht. Könnte sein, ein römischer Soldat wäre sehr unwahrscheinlich. Aber er hat etwas verstanden, woher auch immer. Er hat ein Bild von Gott verstanden und das hat Jesus beeindruckt. Und zwar was? Nicht eine theologische Auslegung. Vertrauen. Jesus war begeistert und beeindruckt, hat noch nie bei all den Pharisäern, bei all den Leuten, die ihr Leben lang mit Gott sind, ja, sagte, noch nie habe ich so ein Vertrauen in Israel gesehen. Warum erzähle ich das? Ich glaube, ja, wir sollen nicht so sehr darauf bauen, auf was wir tun und wie viel wir was machen. Gott bewegt die Herzen. Ja, er bewegt die Herzen. Frag nach Gott, lebe mit Gott, aber baue nicht so sehr darauf auf, was du tust. Er ist dein Papa und das geht vor und das ist viel wichtiger. Er liebt dich wirklich, du musst nichts erlangen. Und das ist, glaube ich, echt, echt eine tolle Botschaft, die Gott uns geben möchte. Wir singen dieses Lied: Herr, ich komme zu dir und stehe vor dir, so wie ich bin. Und das will, glaube ich, Gott für Beziehung mit uns, untereinander und Beziehung mit ihm. So, ich skippe jetzt den letzten Part und möchte dich ermutigen, ein Kind Gottes zu sein, dass du ihm vertraust, dass du keine Fassade brauchst dich nicht zu verstellen, weil du geliebt bist und du darfst Fehler machen. Das möchte ich auf den Weg geben. Jetzt singen wir noch kurz das Lied und dann gibt es noch andere. Nee? Okay, kein Lied.
So, gut, doch kein Lied. So, die Frage ist, mein Papa ein guter und liebender Gott? Können wir doch alle mit Ja beantworten. Also, wir singen auch alle, ich weiß ja, wie war das? Das, nee, nicht, das in der Majestät der Refrain.
Ach so.
Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst und so weiter. Genau. Ja, jetzt kommen wir zum Abendmahl und da feiern wir genau das, was wir da singen. Und wir feiern Jesus. Und wenn wir Jesus feiern im Abendmahl, wer ist Jesus für uns? Als Jesus zu Johannes kam, zum Taufen, sagte Johannes zu allen, die da standen, im Johannes 1, Vers 29, am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sprach, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes sagte, hey, sieht, das ist das Lamm Gottes. In der Offenbarung wird Jesus oft mit Lamm Gottes verglichen. Und wenn du das hörst, Lamm Gottes, was hat es für eine Bedeutung für dich? Womit verbindest du das? Und die meisten von uns verbinden das mit dem Passahlamm, weil Jesus am Passafest auch das erste Abendmahl gefeiert hat und gesagt hat, okay, das ist mein Blut. Und in der Bedeutung von Passa, das Blut war das, was die Juden oder die Erstgeborenen der Juden in den Häusern beschützt hat, als der Geist herumging und die Erstgeborenen der Ägypter vernichtet hat. Dann gab er das Brot und hat gesagt, das ist mein Fleisch. Das Fleisch war für Juden die Stärkung. Die Stärkung für die lange Reise in die Wüste. Für die lange Reise in das verheißene Land. Das Fleisch musste auch komplett aufgegessen werden. Das dürfte nichts bleiben. Die Juden mussten diese Kraft tanken. Und die Juden, wenn sie über das Lamm sprechen, das eine war das Passahlamm, woran sie immer gedacht haben. Das andere war das andere Lamm. Und zwar in 2. Mose 29, Vers 38 hat Gott den Juden was befohlen. 2. Mose, Kapitel 29, ab Vers 38. Da hat Gott Mose was befohlen und gesagt, und das sollst du mit dem Altar tun. Zweijährige Lämmer sollst du alle Wege des Tages darauf opfern. Ein Lamm des Morgens und das andere gegen Abend. Und zudem einen Lamm, ein Zehntel Semmel, gemengt mit dem Viertel von einem Hin gestoßenen Öls und ein Viertel von Hin Wein und Trankopfer. Mit dem anderen Lamm gegen Abend sollst du tun, wie mit dem Speisopfer und Trankopfer des Morgens, zu süßem Geruch ein Feuer des Herrn. Das ist das tägliche Brandopfer bei euren Nachkommen vor der Tür der Hütte des Stifts, vor dem Herrn, da ich mich euch bezeugen und mit dir reden will. Daselbst will ich mich den Kindern Israels bezeugen und geheiligt werden in meiner Herrlichkeit. So will ich die Hüte des Stifts mit dem Altar heiligen und Aaron und seine Söhne mit zu Priester weihen. Und will unter den Kindern Israels wohnen und der Gott sein, dass sie wissen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, dass ich unter ihnen wohnte, ich, der Herr, ihr Gott. Und zwar, das ist das, woran die Juden auch gedacht haben. Die Priester mussten jeden Tag morgens und abends ein Lamm opfern in dem Tempel, damit die überhaupt Zugang zu Gott hatten, damit sie zu Gott reinkommen konnten und mit Gott kommunizieren konnten. Und möglicherweise, wir zitieren sehr oft, wenn es um Taufe geht oder sonstiges, zitieren wir Apostelgeschichte 2. Und da steht auch, dass die getauft wurden, jeden Tag in der Lehre der Apostel verbracht haben und jeden Tag das Brot gebrochen haben. Und möglicherweise haben sie es auch deswegen jeden Tag gemacht, weil das auch unter anderem auch das Opfer war, dass sie den Zugang zu Gott gefunden haben, ohne dass sie jedes Mal irgendwelche Lämmer schlachten müssen und verbrennen müssen. Und Harald und ich, wir haben jetzt kurz vor dem Gottesdienst uns unterhalten und über die Taufe gesprochen. Und wir haben so ein bisschen über die Taufe gesprochen, dass die Taufe unsere Sünden wegwäscht und dass die Taufe unsere Sünden reinigt. Aber warum reinigt denn die Taufe unsere Sünden? Eben weil Jesus das Opfer gebracht hat. Reinigt denn die Taufe unsere Sünden für immer? Ja. Die wir getan haben und die wir tun würden, wenn wir an Jesus festhalten. Und das feiern wir im Abendmahl. Wir erinnern uns an dieses Opfer. Wir halten uns an Jesus, wir halten uns an diese Rettung und daran, dass wir dank Jesus, dank seinem Opfer zu Gott reingehen können. Lasst uns für Abendmahl beten. Amen, lieber Vater Gott, vielen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen, Gott, und dass wir jetzt keine Tiere mehr schlachten müssen wegen unserer Sünde, dass wir einen freien Zugang zu dir haben, dass wir überall mit dir in Kontakt treten können, ohne das unser zu tun. Du bist ein guter und liebender Vater. Du hast uns ermöglicht, dass wir uns nicht, wie Vlad das gepredigt hat, wir müssen uns nicht mehr nach unseren Taten bewerten. Wir müssen nicht mehr sagen, ich tue dies und jenes und folgendes und deswegen bin ich bei Gott oder deswegen bin ich mit Gott, deswegen akzeptiert mich Gott. Sondern das Einzige, was wir tun müssen, wir müssen zu dir kommen, wir müssen deine Hand greifen und dann können wir mit dir wandeln, Gott. Und dafür möchte ich danken, Gott. Ich möchte dir für das Brot danken, das du uns gegeben hast, wo wir damit feiern, dass du dein Fleisch gegeben hast, Gott, und für das Wein, das für das Blut, das du vergossen hast, steht. Und ich bete einfach, dass du uns durch die Woche führst, Gott, durch die Zeit führst, die wir auf dieser Erde leben, und dass wir immer wieder uns daran erinnern, dass wir immer wieder daran halten und dass das uns zu dir näher bringt und uns mit dir verbindet. Danke dir für alles und beten am Jesu. Amen. Amen.